Wenn ich jetzt, und das passiert mir noch viel, wenn ich jetzt meine Predigt vergessen hätte, ich bin ein eher vergesslicher Typ, dann hätte ich ja ein Handy, ha? Also, das ist ja das Verrückte in unserer Zeit. Ich könnte da drauf eine digitale Wolke fliegen, könnte das runterbeamen und dann könnte ich vom Handy da lesen. Ein Teil unserer Zeit, was zeigt, ja, wo wir uns befinden, kulturell. Kultur ist heute mein Stichthema. Könntest du mir noch einschalten, bitte? Ich habe ein Grußwort mitgebracht, was die Wahrheit ist. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ich habe Wahrheit groß geschrieben, weil wir darauf noch weiter zurückkommen möchten. Das war nicht immer so und die Älteren unter uns, die mögen sich vielleicht noch erinnern an die schrägen Linien, die wir hatten in den Büchlein in der Primarschule, wo wir die Schnürli-Schrift üben mussten. Ha? Wisst ihr noch? Ich weiß nicht, ob die Jungen das noch kennen. Also da musste man noch schreiben früher. Ha? Das ist nicht ganz so simpel. Eben wie gesagt, heute könnte ich digital hochfliegen, runterladen, ich muss nicht mehr selbst studieren. Und ich denke, wir sind uns einig, dass das Schreiben ein wesentlicher Schnittpunkt war in der Menschheit, weil wir konnten da erstes Mal etwas festhalten und auch speichern, ha? Also nicht digital, sondern auf Papier und Büchern. Und wir wollen heute zusammen mit einem Text, möchte ich euch in eine Reise mitnehmen, die mich in der Vorbereitung unheimlich beschäftigt hat. Ich kann gar nicht auf alles eingehen. Ich weiß, ich müsste heute nur 10 Minuten Predigt machen. Ist fast nicht möglich. Es hat mich wirklich unheimlich beschäftigt. Wir werden dazu in die Offenbarung, und ich möchte wirklich alle bitten, die können, die eine Bibel dabei haben, den Text hervornehmen, ins zweite Kapitel, die Verse 12 bis 17 gehen. Und zwar mache ich das in der Anlehnung an den Predigerbrief, wo es ja heißt, es gibt nichts Neues unter der Sonne, und die, die jetzt gähnen und sagen, ja, aber so alte Zeiten, die sagen mir nichts. Ich möchte euch beweisen, dass sich wirklich nichts geändert hatte. Denn der heutige Predigttext, der führt uns nämlich ebenfalls in eine vermeintlich hohe Kultur mit modernem Denken, kosmopolitan, passt da, also wirklich, kein Witz, und viel Reichtum. Es ist der Ort, an dem das berühmteste erfunden wurde, Pergament. Da entstanden Bücher, da wurde zum ersten Mal aufgeschrieben. Wo eben genau dieser intellektuelle Fortschritt die Gesellschaft massiv prägte. Ich habe den Text, es ist mir leider nicht gelungen, er ist relativ klein, ich denke, ihr könnt es nicht lesen, darum möchte ich euch wirklich einladen, das vor euch zu halten. Ich lese kurz den Text als Einleitung. Und dem Engel der Gemeinde Pergamon schreibe, das sagt der, da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist, und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Bileams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Tue Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna. Und will ihm geben einen weißen Stein. Auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Herr Jesus, ich möchte bitten, dass du uns die Herzen öffnest. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Augen auch öffnest, dass du uns wach haltest. Erbarm dich unser und führe uns in deiner Wort. Amen. Pergamon ist ein ganz wichtiger Ort, an dem das Pergament, das Papier entworfen wurde. Pergamon ist alles andere als ein kleines Dörfchen irgendwo in der Westtürkei, wo ein paar Ziegen und Esel rumlungen. Pergamon war schon dazu mal eine große Kulturstadt, eine kaiserliche Stadt, eine Stadt mit Bildung, Philosophie, Bibliotheken, einer Hochschule und einer dazu mal weltbekannten Eliteschule. Wenn wir Pergamon richtig verstehen wollen, dann müssen wir sehen, was für eine genial moderne Stadt das war. Gerade in Bezug auf Religiosität, das Zusammenleben der verschiedensten Kulturen. Es war ein Tiegel, da kam ganz vieles zusammen. Und wir haben dazu ja heute ganz viele Vergleiche, also wie die New York, die ganz großen Städte, das sind ja auch so, Berlin, die haben ganz ähnliche Züge, aber dazu später mehr. Pergamon hatte ungefähr 200.000 Einwohner zu dieser Zeit, eine Unmenge an Altären und Tempeln, mindestens 7 sind uns bekannt, ich gebe euch ein paar Namen dazu. Es ist Dionysos, Zeus, Demeter, alles Namen, die wir heute noch kennen. Und der größte davon, der Pergamon-Altar, das finde ich das ganz irre, der wurde Ende 19. Jahrhundert ausgegraben und nach Berlin gebracht. Und der ist heute zu besichtigen auf der Museumsinsel, die das kennen. Ich halte das euch vor, so sieht der aus. Nur um euch eine kleine Dimension zu geben, die Säulen oben sind etwa 5 bis 6 Meter hoch. Und eben dieser Pergamon, da war einer von diesen großen Tempeln, wo angebetet wurde. Und ich erspare euch Detailbilder. Ihr seht Fresken auf der Seite. Und all diese Gestalten, all diese Götter und Größen, die wurden hoch verehrt und angebetet. Unter anderem auch der Kaiser von Rom, das hat alles Platz, das war wirklich Open House, alles nehmen wir an. Und das war Pergamon, ein Schmelztiegel von verschiedenen Kulturen. Und Kultur heißt, das ist völlig normal. Also alles, was in Pergamon passierte und geschah, war völlig normal. Und das müssen wir verstehen, was normal eigentlich heißt. Normal heißt Kultur. Normal heißt, wenn ich jetzt, ich nehme jetzt mal die Männer zu einem Arbeitskollegen sagen, gehen wir Eis ziehen, nehmen wir ein Bier. Das ist normal. Und kein Mensch würde dann sagen, das ist aber gefährlich. Das kannst du nicht machen. Oder das ist riskant oder falsch. Da würde man sagen, ja, gehen wir ein Bier nehmen. Oder wir gehen brunchen. Oder wir machen einen Grillabend mit einem kanadischen Buffet. Das ist völlig normal, das gehört zu unserer Kultur und kein Mensch denkt sich dabei irgendwas, dass man sowas von Zeit zu Zeit macht. In Pergamon, in diesen verschiedenen Tempeln, wurde kein Bier getrunken, sondern da ging man zur Prostitution. Die verschiedenen Gestalten, Männer, Frauen, Mädchen und Buben. Und das war die Kultur dieser Stadt. Das heißt, das war normal. Das sagte man nicht hinter vorgehaltener Hand, sondern man sagte, wie ich vorhin gesagt habe, gehen wir mal ein Bier trinken, sagen wir, gehen wir mal in den Tempel. Und was man in den Tempel machte, das wusste man. Das machte man in aller Öffentlichkeit. Und Eltern brachten ihre Kinder, Mädchen und Buben, und hielten das für normal. Das ist unsere Kultur. Das macht man so. Dadurch ehren wir die Götter. Und wenn wir diese Berichte und diese Geschichten hören, dann müssen wir uns vor Augen halten, wie ernst und echt sie waren. Die Dinge hat man nämlich nicht nur gedacht, sondern die hat man auch gemacht. So wurde gelebt. Die Natur wurde vergöttert. Der leibliche Genuss, die Vitalität, die Lebendigkeit, die ganze Leiblichkeit wurde vergöttert. Die reine Körperlichkeit, die Stärke und die Schönheit finden wir in einem Übermaß an Körperkult in Pergamon vor. Und wenn wir diesen Altar von Pergamon wirklich im Detail anschauen, dann sehen wir diese Gestalten, wie man sich den Idealkörper vorgestellt hat. Eine Vergötterung der Sexualität in allen Formen. Paulus hat genug darüber geschrieben und auch die anderen. Vergötterung von Freiheit, das, was man unter Freiheit versteht, und das alles finden wir in dieser Stadt Pergamon. Und wir ahnen, dass es in dieser Stadt keinen Platz, keinen Raum für den Gott der Juden gab. Man weiß bis heute nicht, ob es in Pergamon überhaupt eine Synagoge gab. Es gab überall Synagogen zu dieser Zeit, aber von Pergamon weiß man es nicht. Dass es in Pergamon auch keinen Platz für eine große christliche Gemeinde gab, scheint auch nicht weiter verwunderlich. Eigentlich müsste man sagen, da ist bestimmt kein Platz für den Glauben an Jesus Christus in dieser irren Stadt, und trotzdem gab es sie. Trotzdem gab es eine Gemeinde, von der wir nicht wissen, wie groß, wie klein sie war, aber es gab sie. Und es heißt hier in unserem Text: Ich weiß, wo du wohnst. Und das finde ich genial. Dass Christus Jesus dasteht und sagt: Ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, in welch einer verrückten und irren Umgebung du leben musst, glauben musst und deinen Weg gehen musst. Ich weiß, wo du wohnst. Und dann kommt eine Formulierung, die wurde nicht einmal über Rom gesagt. Da spricht man von Babylon bei Rom, wenn es überhaupt Babylon ist, das ist nicht erwiesen. Aber von Pergamon heißt es, da, wo der Thron des Satans ist. Und wir kriegen einen Eindruck, dass es nicht nur ein bisschen schräg ist, sondern der Thron des Satans, das wurde von keiner anderen Stadt in der gesamten Bibel gesagt, außer von dieser Stadt Pergamon. Wenn wir diesen Pergamon-Altar nun sehen könnten, dann würden wir die vielen Gesichter und Gestalten sehen. Man könnte dann sagen, es ist geniales Handwerk, was für ein Künstler. Man könnte aber auch sagen, das sind die ganzen Gestalten und Gesichter des Teufels. Das sind keine Teufelsfratzen, sondern das sind Gestalten, die sich Menschen gemacht haben, die sie verehrt, angebetet haben als ein Symbol für andere Gestalten. Für die Ideale dieser Welt, für die überzogenen Vorstellungen, wer der Mensch ist oder wer der Mensch sein könnte. Und an jeder Ecke, in jedem Laden, in jeder Spelunke, in jeder Schule, an allen öffentlichen und privaten Anlässen saß der Teufel in Form dieser Gestalten mit am Tisch, immer gegenwärtig, bei allem dabei. Und das war normal. Da hat niemand gefragt, sitzt da irgendwo der Teufel mit am Tisch? Sondern sie haben gesagt, das ist normal. Das ist normal, das ist unsere Kultur. Und diese Kultur eines völlig verwirrten Geistes schien völlig normal. Wir könnten es auch umdrehen und sagen, Pergamon, eine Stadt, wo es eine völlige Abwesenheit der Wahrheit gab. Eine völlige Abwesenheit von Wahrheit. Außer in dieser kleinen christlichen Gemeinde. Ich wollte das eigentlich gar nicht so detailliert aufführen, ihr schaut ein bisschen ernst rein. Aber man muss das ein Stück weit verstehen, denn selbst was ich gesagt habe, ist ja viel zu harmlos, zu schwach. Es war ja alles noch viel tragischer und schrecklicher, als ich es beschrieben habe. Aber man muss das nachvollziehen können, das kulturelle Leben, wie die kulturelle Normalität in dieser Stadt war und diese kulturelle Normalität immer auch in die Gemeinde hineingreift. Warum ist das so wichtig? Da kommen nämlich wir ins Spiel. Weil auch unsere kulturelle Normalität immer da ist und immer in die Gemeinde hineingreift und die Gemeinde auch vergiften kann. Kultur kann toxisch sein. Jetzt wird vielleicht mancher den Kopf schütteln und sagen, hey, ja, so langsam. Bist du ein Kulturhasser oder was? Nein, überhaupt nicht. Ich schätze einen guten Film, ich liebe ein Konzert. Die Frage ist eigentlich nur, wie funktioniert Kultur? Bei Kultur geht es ja nicht einfach nur um Kultur. Also eigentlich ist ja die Kultur als solches nicht das Problem, sondern woher kommt eine Kultur und wohin führt uns eine Kultur? Denn wir verstehen unter Kultur immer etwas Fortschrittliches. Ich habe vorher das Handy in der Hand gehabt. Wir haben eine Y-Generation. Man spricht mittlerweile von Therapien für Kinder, Jugendliche, die mit dem Handy nicht klarkommen. Das ist eine Handykultur. Kultur. Ha? Kultur sagt uns immer Fortschritt, neue Erkenntnis, geistige neue Wahrheiten, geistiges Wachstum, wissenschaftliche gesicherte Erkenntnis. Das ist alles Kultur und Kunst in allen Formen gehört dazu. Der ganze Betrieb, den wir um uns sehen, ist Kultur. Das ist alles Kultur und wir stehen darunter immer einen Fortschritt, meinen immer Kultur sei irgendwie hochintelligent, intellektuell, hochgeistig, hochwissenschaftlich. Tatsächlich aber ist Kultur immer der religiöse Unterbau des Normalen. Nehmt ein Haus. Wenn wir ein Haus bauen, brauchen wir ein Fundament. Darauf stellen wir, bauen wir das Haus auf. Die Kultur ist immer dieses Fundament. Es ist bei der Teetasse, Kaffeetasse, der Unterteller. Es ist immer das Teil. Die Kultur ist immer dieser Unterbau. Immer egal. Egal in welcher Kultur Sie leben. Es ist immer der religiöse Unterbau. Was man so glaubt, was man so denkt, und zwar immer in einer bestimmten Zeit. Und deswegen wird Kultur in der Regel auch nie kritisiert. Denn jeder denkt, dass Kultur doch das ist, was wir in der Höhe unserer Zeit haben. Wie meine digitale Wolke. Ja? Das ist heute normal. Vor 20 Jahren hätte ich dem jemandem erklären müssen. Und es ist das, was wir erleben und worin wir auch tatsächlich leben. Das ist das Problem mit der Kultur. Das ist das Problem mit dem Balken im Auge. Weil wir ein Teil der Kultur sind, können wir die Kultur nicht sehen. Wir können sie erst nachher sehen, wenn wir zurückschauen. Wir können sehen, wie Kultur früher war oder vielleicht wie sie einmal sein wird. Aber die Kultur, wie sie jetzt ist, können wir nicht sehen. Balken im Auge. Und deswegen sind wir so kritiklos und halten alles für gut. Die Nazis, die Kommunisten und was es noch an allen Strömungen gab, fanden ihre jeweilige Kultur richtig genial. Das war normal, das war intelligent und das war zu dieser Zeit immer klug. Im Nachhinein war man bekannterweise schlauer und das gilt für alle Strömungen. Auch in unserer Zeit. Auch wir leben immer in einer bestimmten Kultur und da stellt sich die Frage, in welcher Kultur leben wir eigentlich heute? Und in welche Kultur existiert um uns herum? Und welche Kultur greift in unsere Gemeinde, in unser persönliches Leben und in unseren Glauben hinein? Und wenn man das kritisiert, dann fliegt es einem um die Ohren. Wir kriegen immer eins um die Ohren, wenn man die Kultur unserer Zeit nicht einfach akzeptiert, sondern kritisiert. Wir müssen dabei verstehen, dass die Kultur die Menschen nicht einfach führt oder dass wir uns weltweit oder in der Schweiz generell einfach zusammensitzen und mal so diskutieren und dann Kultur definieren. Sondern wir müssen verstehen, dass die Kultur im Grunde immer verführt. Wir werden verführt von der Kultur und der Mensch lässt sich gerne verführen. Er geht gerne mit, denn er will ja immer auf der Höhe der Zeit sein. Er möchte nicht derjenige sein, der es nicht checkt. Und darum ist es ein großes Problem, das in unserem Text hier beschrieben wird, nämlich, ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Und in dieser Umgebung von Pergamon ist das ein riesengroßes Lob, wenn es heißt, ich weiß, wo du wohnst, du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da wo der Satan wohnt. Das ist doch ein eindeutiges Lob ohne Einschränkung. Du hast meinen Namen nicht verleugnet, mein Name wird genannt, mein Name wird verkündigt, du hältst fest an meinem Namen, auch unter lebensgefährlichen Umständen hast du meinen Namen nicht verleugnet. Ein unglaubliches Lob für diese Gemeinde in Pergamon. Hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Und wenn unser Text da nicht noch weitergehen würde, es wäre das perfekte Lob. Denn wenn wir weiterlesen, heißt es da, ich habe gegen dich. Und das klingt doch so, du kannst alles gut und richtig gemacht haben, du kannst mir treu sein bis in den Tod, aber am Ende finde ich trotzdem etwas gegen dich. Was soll das? Kennt ihr das? Dieses sonderbare Gefühl, dass man alles getan hat, was man sollte, aber am Ende finde ich irgendetwas, was ich an dir auszusetzen habe. Erst das große Lob und dann fast das Gegenteil, aber ich habe gegen dich. Das müssen wir richtig verstehen. Es geht nicht darum, dass Jesus etwas gegen diese Gemeinde hat. Es bleibt dabei, ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, wie bescheuert diese Zeit ist, in der du lebst, wie du da durchkommen musst durch diese Zeit. Ich weiß, wie die tausend Gedanken und Ideen und Geister und Kräfte an dir zerren. Ich weiß auch, wo deine Schwachpunkte sind. Ich weiß das und ich sehe dich. Und auch die nächste Formulierung, tue Buße, wenn du aber nicht Buße tust, dann komme ich über dich. Das klingt doch wie eine massive Drohung und für uns im Deutschen klingt das ja auch wie eine Drohung. Buße bedeutet im allgemeinen Umgang ja etwas sehr, sehr, sehr Negatives. Ungemein vorbelastet von kirchlichen Dogmas. Ich weiß nicht, wer hier im Saal das letzte Mal jemandem gesagt hat, tue Buße. Niemand hebt Hand auf? Gut. Also es ist etwas, was wir ja als solches nicht mehr gewohnt sind, es ist etwas sehr Schweres zu sagen. Aber hinter diesem Begriff Buße, der Metanoia, steckt ja noch was ganz anderes. Nicht dieses Negative, wenn du nicht umkehrst, sondern die Formulierung, die lauten ja noch ganz anders, nämlich schau hin, sei wach, sieh dich vor. Wörtlich müsste man sagen, denke nach. Das wäre die wörtliche Übersetzung von diesem Begriff, Metanoia. Denke nach, geh in dich, wach auf, orientiere dich, richte deinen Blick neu aus, setz deine Prioritäten neu, noch einmal kläre, wo du eigentlich hin musst und hin willst. Das ist auch Metanoia. Und nur im Nebengleis ist es auch, tue Buße, kehr um. Aber vor allem dieses Ausrichten auf das Zentrum, dieses Ausrichten auf die Wahrheit, festhalten an seinem Namen, auch in allen Randbereichen unseres Lebens, da wo es uns am wenigsten passt, immer ihm, bei allem in die Mitte zu stellen. Denn das war die Frage. Das war die Frage, wie kommt diese kleine Gemeinde in Pergamon durch diesen geistigen, moralischen und religiösen Sumpf hindurch? Indem man wach bleibt. Indem man sich ausrichtet auf den, der da hat, das scharfe, zweischneidige Schwert. Indem man weiß, wo die Wahrheit ist und dass diese Wahrheit bestehen bleibt und dass diese Wahrheit lebendig ist und dass diese Wahrheit greifbar da ist und wir uns an ihr festhalten dürfen. Dieses Bild vom zweischneidigen Schwert ist ja ein ganz altes Bild. Wir finden es ja bereits im Psalm 149. Aber ich denke, dass der Textteil aus Hebräerbrief, Kapitel 4, 12, kennen die meisten. Denn lebendig ist das Wort Gottes, wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt hindurch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Mark und Bein und urteilt über Regungen und Gedanken des Herzens. Und da stehen wir doch an einem Punkt, wo wir nur sagen können, Herr, das brauche ich. Das brauche ich für mein Leben. Das brauchen wir in unserer Gemeinde. Das bräuchten wir in unserer Zeit, in dieser Zeit der Kultur, des Normalen, dass da endlich einer kommt mit diesem zweischneidigen Schwert, der nicht einfach dreinschlägt, sondern hier geht es ja um ein Chirurgenmesser. In diesem Wirrwarr von Kulturen und Einflüssen. Ein feines, scharfes Messer, das ganz genau trennt, nicht einfach durchschlägt. das sehr genau trennen kann, unterscheiden kann, bis hinein in die Gedanken und Sinne des Herzens, bis es scheidet Seele und Geist und Mark und Bein. Und dass wir das in unserem eigenen Leben erfahren dürfen, wie er in unserem Leben, in meinem Denken, in meinen möglicherweise verwirrten Zuständen durch sein Wort hineinkommt und scheidet und klärt und auch richtet, zurechtbringt, ordnet, sortiert, manches hinausschmeißt, was da nicht hineingehört. Darum geht es bei diesem zweischneidigen Schwert. Und mit diesem scharfen, zweischneidigen Schwert ist er unter uns. Wir haben dieses Wort. Wir haben auch dieses Schwert. Und mit diesem zweischneidigen Schwert wird er eines Tages wiederkommen. Aber dass unsere Orientierung einen Zielpunkt hat, dass wir wissen, woran wir uns halten in dieser verrückten Zeit, denn sie ist ja nicht leicht, auch unsere Zeit ist nicht leicht. Aber dass wir wissen, wohin wir uns wenden sollen. Metanoia, seht hin, orientiert euch, versucht genau zu sehen, was euch da alles als normal hingehalten wird. Und lasst das ordnen in eurem Denken, Wissen und Glauben. Denn wir haben nichts anderes als dieses Wort. Wir haben nichts als dieses Wort. Letzten Endes wird uns nur dieses Wort in aller Weise halten und deshalb bewahren wir dieses Wort. Wir halten daran fest, wir haben nichts anderes. Wir brauchen auch nichts anderes. Wir finden auch nichts anderes. Und wenn wir dieses Wort haben und an den glauben, von welchem dieses Wort spricht, den es bezeugt, wenn wir an ihn glauben, so sagt Jesus es selbst, wie die Schrift es bezeugt, dann haben wir alles. Alles, was es braucht. Dann haben wir Jesus. Dann haben wir tatsächlich die Wahrheit. Die Wahrheit in Person. Dann haben wir Gewissheit. Dann bekommen wir Durchblick. Dann bekommen wir auch Klarheit und Orientierung. Denn alles hängt an ihm und seinem Wort. Dann haben wir den Geist, der in die Wahrheit führt, denn den hat nur die Gemeinde Jesu. Keine Philosophie. Den Geist, der in die Wahrheit führt, das heißt nicht, dass wir die klügsten Menschen der Erde sind. Ha, nein, das ist das Wunderbare an diesem Geist. Dass jeder, egal wie er ist und wie gut er in der Schule war und wie schnell er etwas versteht, diesen Geist haben darf. Und wir verstehen, was dieser Geist der Wahrheit bedeutet. Und das war so wichtig in Pergamon. Denn da gab es eine Lehre, da haben wir nun verschiedene Namen, die Lehre der Bileams, also die Christen in Pergamon, werden sie, wenn sie nicht Juden waren, sich die Augen gerieben haben, gesagt, wer bitteschön ist Bileam und Balak? Die hatten ja das Alte Testament nicht. Und die Nikolaiten, die kannten die beiden, denn die Nikolaiten waren so ein Kreis, das waren die Vorläufer der Gnostiker, also die Gnosis, das waren die Erkenntnis, die haben über die Erkenntnis gearbeitet. Die Nikolaiten hatten nämlich auf den ersten Blick eine Lehre, die war sehr interessant. Eine Lehre, die von hoher Kultur zeugte einerseits, Wissen, philosophische Klarheit, also so auch eine Begegnung zwischen Glaube und Philosophie. Das war spannend, hochinteressant. Und da kommt in unserem Text Johannes, kommt der auferstandene Jesus und sagt, das ist die Lehre Bileams. Und wenn ich jetzt fragen würde, wer bitteschön war denn Bileam hier drin, dann könnte ich mir vorstellen, dass es mindestens zwei Lager gibt. Vielleicht ein drittes, das sagt, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber die einen würden sagen, das war ein ganz schlimmer Prophet. Und die anderen würden sagen, der arme Mann, der hat ja alles richtig gemacht. Ich möchte euch herzlich einladen, nehmt das mit. 4. Mose, Kapitel 22, ist die Geschichte von Bileam nachzulesen. Die wird nicht umsonst auch hier aufgeführt. Bileam ist eine zentrale Aussage. 4. Mose, 22. Denn was hat nun Bileam wirklich falsch gemacht? Denn wenn wir uns diese Geschichte kurz vor Augen halten, dann müssten wir sagen, der Mann hat eigentlich alles richtig gemacht. Er war gerufen worden um Israel zu versuchen. Er kam zwar erst beim zweiten Anlauf, aber er kam immerhin und sagte dann, ich kann Israel nicht verfluchen, sondern ich muss Israel segnen. Wunderbar, würden wir doch dazu sagen. Hat er doch alles richtig gemacht. Und noch ein Versuch, ihn zum Fluchen zu bringen. Aber auch der zweite Versuch hat nicht geklappt. Er muss Israel segnen. Und das ist ja das Verrückte an dieser Geschichte, dass man etwas richtig tun kann und es trotzdem nicht wahr ist. Bileam hat alles richtig gemacht und er kann sagen, ich habe gar nichts gemacht, was gegen Gott oder seine Gebote verstoßen könnte. Ich habe Israel gesegnet. Aber das Problem mit dieser Verwirrung ist, auch wenn man alles richtig macht, auch wenn man sich komplett korrekt verhält, ist es noch keine Wahrheit. Wahrheit haben wir nur dann, wenn die Wahrheit in unserer Mitte lebt. Und zwar die Wahrheit in Person. Wenn die Wahrheit in meinem Leben ist, erst dann ist mein Leben wahr. Ich kann alles richtig machen, aber wenn die Wahrheit in Person nicht Teil meines Lebens geworden ist, dann ist auch alles Richtige nicht mehr wahr. Ich muss in der Wahrheit verankert sein und nur diese Verankerung in der Wahrheit in mir und ich in ihr schafft, dass mein Leben wahr werden kann. Luther hat mal auf diese Frage, als er angesprochen wurde, darauf geantwortet, auf dass wir ein Kuchen mit Jesus werden müssen. Ein Kuchen, viele Zutaten, kochen, backen und dann gehen wir zusammen auf. Denn es kann alles irgendwie richtig, denn ansonsten kann alles richtig sein. Es kann gut aussehen. Und das ist doch das Problem unserer Zeit. Denn es kann alles irgendwie richtig sein. Und das erleben wir ja. Und das haben die in Pergamon auch erlebt. Man kann alles irgendwie erklären. Alles hat irgendwie eine Logik. Man kann zu allem sagen, ja, man kann das so sehen. Es gibt immer irgendwelche Gründe, warum man immer alles akzeptieren kann, akzeptieren soll oder akzeptieren muss. Aber erst, wenn wir die Wahrheit in Person in uns gegenwärtig ist, dann wird unser Leben wahr. Dann wird auch unser Denken wahr, unser Glaube, unsere Erkenntnis. Und nur dann können wir von wirklicher Wahrheit sprechen. Denn wenn die Wahrheit nicht in unserer Mitte ist, dann ist alles Richtige nicht mehr wahr. Und wenn wir uns dann so umschauen, dann müssten wir sagen, dass all die Wahrheiten, die uns täglich in verschiedenster Form um die Ohren fliegen, eigentlich alles Banalitäten sind. Schulweisheiten, da ist nichts Ungewöhnliches oder Neues dabei, wie im Prediger erwähnt. Viel augenscheinlich Neues, Schräges, Fieses, Brutales, Unverständliches, aber nichts Neues. Binsenwahrheiten, vorläufige Erkenntnis, kulturelle Floskeln, lauter Normalität, aber keine Wahrheit. Und das war diese Gestalt Bileams. Alles schien korrekt und richtig zu sein, alles gut und trotzdem nur Kultur. Denn wir sehen an der Geschichte Bileams, wie der mit dem zweischneidigen Schwert schon da wirkt, bereits lange vor Pergamon. Denn hätte Bileam gekonnt, dann hätte er Israel sicher verflucht. Denn das sagt er ja selbst. Er sagt nicht, ich darf nicht, man sollte nicht. Sondern Bileam sagt, ich kann nicht. Ich will schon gerne, aber ich kann nicht. Da steht etwas zwischen mir und diesem Gott Israel. Ich wollte schon, aber ich muss dieses Volk Israel segnen. Nicht weil ich muss oder will, sondern weil es nicht anders geht. Und das ist doch genial. Da sehen wir bereits da, dass da einer seit Urzeiten wacht mit seinem zweischneidigen Schwert, Einfluss nimmt. Und das dürfen auch wir wissen. Am Ende wird Israel, wie du auch, wenn du dich an den mit dem zweischneidigen Schwert hältst, gesegnet sein. Und Bileam könnte gehen und dem Balak sagen, ich habe alles richtig gemacht, zwar nicht, wie du es gewünscht hast, aber ich habe alles richtig gemacht. Aber nachdem Bileam gegangen ist, Da kommt Balak eine zündende Idee. Ihr müsst es wirklich lesen, ich wiederhole mich. 4. Mose, Kapitel 22 bis 25. Da kommt dem Balak eine zündende Idee. Wenn ihr die Geschichte Bileams nämlich weiterlest, so werdet ihr feststellen, dass Bileam für Halbwahrheiten, Halbheiten steht in der Bibel. Bileam hat zwar alles richtig gemacht, nicht gegen Gebote Gottes verstoßen, aber er war ja auch nicht ein Jude, er war ein sogenannter Nostradamus seiner Zeit. Und es steht nicht explizit im Text, aber Bileam hatte eben noch andere Geister in sich. Einen Lügengeist, einen doppelzüngigen Geist, keine Wahrheit. Und der blieb bei Balak, dem König Balak. Und wir finden in 4. Mose 25, wie die jüdischen Männer reihenweise gefallen an der Tempelprostitution finden. All das, was bei den heidnischen Völkern in war, und sie glauben, auch in Israel, dass das ein kultureller und geistiger Fortschritt ist. Sie glauben das und es wird zur Normalität in Israel. Gott sei Dank nicht sehr lange. Aber es taucht immer wieder auf. Und wir sind nicht nur in Israel. Wir sind mitten in Pergamon und wir sind auch mitten in unserer Zeit. Ob Sie nach Berlin, Zürich, Paris, London oder New York oder sonst irgendwo hingehen, wir haben immer diese Strukturen, diese Muster, dieser Glaube an den Fortschritt, diese Sprüche und Parolen raus aus dem alten Mief, hinein in die Freiheit, raus aus der Enge, machen wir es neu. Und in einem solchen Umfeld müssen wir uns ganz neu bewusst werden wieder, was es heißt. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Alles andere ist zu wenig. Der ganze Reichtum, die ganze Fülle religiöser, geistiger Natur, wissenschaftlicher Kultur oder einfach nur von Lebenskultur. Und da ist es egal, ob wir in Pergamon sind oder heute, ist alles zu wenig. Das Manna, das Lebensbrot, das ich euch geben werde, denn ich bin das Brot des Lebens und ich bin das Wasser des Lebens und ich gebe euch den weißen Stein, auf dem ein Name steht, den nur der kennt, der diesen Namen hat. Kennst du deinen Namen? Wisst ihr schon, was auf eurem weißen Stein steht? Nur wer sich an diesen Herrn hält, nur wer von diesem Brot des Lebens isst und von diesem Wasser trinkt, das wir in Jesus haben, und sich darauf konzentriert, orientiert, auch Buße tut, und festhält, der hat eine Chance, Pergamon zu überwinden. Der kommt durch diese bescheuerte Zeit hindurch. Und das gilt auch absolut positiv. Der kommt wirklich durch. Der Stein mit deinem Namen ist schon da. Wenn du dich an ihn hältst, dann kommst du durch. Ob du Angst hast, ob du Zweifel hast oder schwach bist, entscheidend ist, dass du deinen Stein hast und auf diesem Stein dein Name steht, den er geschrieben hat. Und das reicht. Ich möchte noch beten zum Abschluss und bitte zum Aufzustehen, die wir können. Danke, Herr, dass wir mit dir durch unsere Zeit gehen dürfen, in der Gewissheit, dass du da bist und dass du der Herr bist und dass wir an deiner Hand gehen dürfen. Und wie auch immer unser Weg aussehen mag, solange wir uns an dich halten, an deinem Namen festhalten, an deinem Wort festhalten, alles das, was du uns bist, was du uns gibst, solange werden wir unseren Weg in großer Gewissheit weitergehen dürfen und dürfen wissen, du bringst uns durch. Du bringst uns durch diese irre Zeit ans Ziel. Du schaffst es, uns alle an den verschiedensten Orten dieser Welt durchzubringen. Und ich bitte dich jetzt speziell für diejenigen, die in diesen Tagen darum ringen, die Probleme haben, die Anfechtungen haben, dass du um sie bist, dass du mit ihnen gehst, dass du sie an deiner Hand führst. Danke, dass wir das wissen dürfen und dass wir an deiner Seite nicht verloren gehen können. Du bist der Erste und der Letzte. Und an deiner Seite gehen wir mit und in deinem Namen beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.